Ja, ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ihr in eure Bibel lest. Aber was mir bei mir immer auffällt und was mir auch vor allem in meiner Arbeit mit den jungen Menschen immer wieder auffällt, sei es jetzt im Zeltlager, im Teenkreis, im Hauskreis oder sonst wo. Ja, man liest und irgendwie fragt man sich dann, hä, was steht da eigentlich? Es sind Fragen beim Lesen aufgetaucht und man weiß nicht weiter. Was macht man ganz oft? Man liest einfach drüber und fertig und das erledigt. Also ich weiß bei mir selber, ich setze mich dann selten hin und mache mich auf die Suche, was steht da wirklich, sondern ja, ich gucke, dass ich fertig werde und mein Tag weitergeht. Wenn man nichts versteht, man liest drüber, man liest weiter und denkt dann trotzdem, ja, irgendwas habe ich ja verstanden, wird schon seinen Sinn haben. Ja, was sind das für Probleme, die bei uns beim Lesen immer wieder auftauchen? Also ich glaube, vieles ist einfach ja Probleme kultureller Art. Wir sind 2000 Jahre später und ich glaube, die wenigsten von uns sind irgendwie historisch oder archäologisch so gut veranlagt, dass sie da dann gleich wissen, ja klar, war damals so und so und deshalb ist es so, muss man nicht lang nachdenken. Es geht auch in der heutigen Zeit schon recht schnell, dass der eine weiß, wovon man spricht und der andere keinen Plan mehr hat. Wenn es in der Bibel stehen würde, ja, als Abraham sich damals aufgemacht hatte, ging er los, hat seine Ultraboost angezogen, die er bei Google günstig geschossen hat, dann weiß der Frank, was da los ist und der Walter fragt sich vielleicht schon, ja, keine Ahnung, was der jetzt da damit gemeint hat. Wenn wir den Text an Petrus geben, der steht dann erst recht da und sagt, ja, was auch immer Abraham gemacht hat. Es kommt keiner drauf, dass er sich ja, Sportschuhe von Adidas günstig gekauft hat, weil er bei Google ein gutes Angebot gefunden hat. Und so geht es uns mit den Texten, die 2000 Jahre alt sind. Da steht irgendwas und wir fragen uns, was auch immer das bedeuten soll. Dann werden wir immer wieder über Sachen stolpern, wo wir uns fragen, ja, warum stehen die da? Warum kommt das in dem Text vor? Was hat das für einen Sinn? Wenn wir in der Zeitung irgendwo lesen, ja, er fuhr mit seinem Auto mit 100 km/h im Kindergarten vorbei, können wir da stehen und lesen, ja, klar, er ist halt mit 100 am Kindergarten vorbeigefahren. Der Nächste denkt sich, warte, halt, Kindergarten, fährt man normalerweise nur 30, da ist meistens 30er-Zone, irgendwie, da passt was nicht, der war zu schnell unterwegs. Es sind einfach Stellen in der Bibel, wo wir lesen und dann denken, ja, was heißt das jetzt? Ja, klar, er ist mit 100 vorbeigefahren oder, ah, da steckt noch was dahinter. Und drittes Problem ist oft der Kontext, in dem was steht. Was manchmal ganz hilfreich ist, wo unser Text selber Hinweise gibt, na, guck dir vielleicht das noch an oder guck dir vielleicht das noch an, dann machen manche Dinge unter Umständen mehr Sinn. Das hilft dir unter Umständen, den Text besser zu verstehen. Genau das habe ich jetzt mit euch heute Morgen vor. Wir nehmen uns einen Text her und lesen den und schauen uns den dann aufgrund der drei Punkte mal an. Und überlegen uns dann, ja, was wurde aus dem Text, was war der Text vorher und was ist nachher mit dem Text, nachdem wir uns ein bisschen Gedanken drüber gemacht haben. Wir lesen aus dem Johannesevangelium aus dem 12. Kapitel die Verse 1 bis 8. 6 Tage vor Beginn der Passafeierlichkeiten kam Jesus nach Bethanien, in die Heimatstadt von Lazarus, jenes Mannes, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde zu seinen Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente die Gäste und Lazarus saß mit ihm am Tisch. Da nahm Maria ein 12 Unzen fassendes Gefäß mit kostbarem Nardenöl, salbte Jesus mit dem Öl die Füße und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Da sagte Judas Iskariot, einer seiner Jünger, der ihn später verriet, dieses Parfüm war ein kleines Vermögen wert. Man hätte es verkaufen und das Geld den Armen geben sollen. Doch es ging ihm nicht um die Armen. Er war ein Dieb und führte die Kasse der Jünger und entwendete hin und wieder etwas Geld für seinen eigenen Bedarf. Jesus erwiderte, lass sie. Sie hat es als Vorbereitung für mein Begräbnis getan. Die Armen habt ihr immer bei euch, aber ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Ja, der ein oder andere fragt sich jetzt vielleicht, was sollen wir jetzt da genaues angucken? Ist doch völlig klar, ist halt eine Geschichte, was Jesus damals passiert ist. Kam eine Frau, hat ihm die Füße gesalbt, jetzt riechen die wieder gut, fertig. Gucken wir mal. Als erstes wollen wir uns mal so ein paar kulturelle Bezüge angucken. Ich habe hier mal aus dem Text vier Sachen ausgesucht. Das ist zum einen Bethanien. Kam jetzt bei mir in der Schule im Erdkundeunterricht nie vor. Was ist es? Es ist wichtig, dass man weiß, wo das stattfindet. Dann Nardenöl. Ich kenne Olivenöl, ich kenne Sonnenblumenöl, steht bei mir zu Hause im Schrank, aber Nardenöl ist mir jetzt auch so in meinem Alltag nie begegnet. Und es muss ein halbes Vermögen wert sein. Von was reden wir da in Euro? Dass man sich vorstellen kann, ja, was ist es? Mit einem halben Vermögen zur Zeit von damals fange ich nicht viel an. Und dann noch Füße salben. Das ist jetzt auch nichts, was mir jede Woche begegnet. Ist auch nichts, was ich aus unserem Kulturkreis heraus irgendwie kenne. Dann die Frage, ja, was verstehe ich nicht? Das ist eigentlich nur der kleine Satz, den ich jetzt mal rausgepackt habe. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Ich mir einfach sage, ja, ist doch klar. Das ganze Haus hat halt nachher nach Öl geduftet. Ich bin aber der Meinung, das muss irgendeinen Sinn haben. Denn damals war es recht teuer und aufwendig zu schreiben. Man hat auf Papyrus geschrieben. Das gab es jetzt nicht wie Sand am Meer. Man ist nicht einfach an den Drucker gelaufen, hat das nächste Blatt Papier rausgeholt, weil man nicht mehr genug hatte. Nee. Das war sehr teuer, es war sehr aufwendig zu schreiben, um das zu verbreiten, alles von Hand wieder abzuschreiben. Also man hat wirklich eigentlich nur aufgeschrieben, was wichtig war und was nötig war. Also hat es seinen Grund, dass es da steht. Dann steht es wahrscheinlich nicht nur da, dass man halt weiß, dass es toll geduftet hat. Ja, und der Kontext, in dem das steht. Ist bei dem Text ganz gut. Der Text gibt uns selber zwei Hinweise. Zum einen steht was, das kurz vorm Passa ist. Okay, es gibt drei Hinweise, wo man sich dann mit dem Passa noch auseinandersetzen könnte. Werde ich jetzt aber nicht machen. Aber es wird Lazarus erwähnt. Und ganz wichtig hier steht dabei, der Lazarus, den Jesus von den Toten auferweckt hat. Vielleicht macht es Sinn, sich mal die Geschichte anzugucken, wo Lazarus von den Toten auferweckt wurde. Und dann kommt das Begräbnis von Jesus in dem Text vor. Vielleicht sollte man auch da ein bisschen einen Blick drauf haben. Denn Jesus stellt selber den Bezug hierher zu seinem Begräbnis. Aber fangen wir von vorne an. Den ersten Punkt, den wir haben, könnt ihr hier mitverfolgen, ist Bethanien. Bethanien ist ganz in der Nähe von Jerusalem. Es ist ein kleines Dorf, wörtlich übersetzt heißt es Armenhaus. Schon allein aus dem Namen kann man darauf schließen, dass es jetzt nicht unbedingt die Gegend war, wo die reichsten Leute gewohnt haben, wo die größten Villen standen. In der Bibel finden wir auch Stellen, ja, dass in Bethanien Aussätzige gelebt haben, dass dort Lazarus mit seinen Schwestern gelebt hat. Aber durch das, dass es Armenhaus heißt, kann man davon ausgehen, sie waren jetzt nicht unbedingt die Oberschicht der Gesellschaft. Sie waren jetzt nicht unbedingt die, die am meisten hatten. Es könnte in der heutigen Zeit ja irgendwie ein Vorort von einer Großstadt sein, den wir auch teilweise als Ghetto oder ähnliches bezeichnen. Das Nardenöl. Narde ist eine Pflanze, die eigentlich nur im Himalaya wächst, auf einer Höhe zwischen 3.500 und 5.500 Meter. Aus dieser Pflanze wird das Salböl gewonnen. Weiter ist war die Pflanze auch eines der Kräuter, die zur damaligen Zeit im Weihrauch mit drin waren. Es wurde aus Indien importiert und zur Konservierung in Alabasterfläschchen gelagert. Alabaster, das ist so, ja, so eine Art Gips oder Stein, sieht ähnlich aus wie Marmor, ist aber viel, viel weicher. Und die Fläschchen, in denen das Öl dann gelagert wurde, wurden mit Ton und Wachs versiegelt. Wenn man also so eine Flasche aufmachen musste, musste man den Kopf abbrechen. Da konnte man nicht einfach, ja, Schraubverschluss auf und ein bisschen was raus und wieder zu. Nee, man musste den Kopf abbrechen, dass man aus der Flasche was rausgekriegt hat. Und dann den ganzen Inhalt verwenden. Ich konnte es ja nicht einfach wieder zuschrauben. Ging nicht, die Flasche war kaputt. Die Menge, die hier angegeben ist, das sind ja so knapp 400 Milliliter, was dort drin war in der Flasche. Das ist die zehnfache Menge von sonst so einer üblichen Flasche. Also wenn man jetzt auch in Ausgrabungen findet, so die meisten Flaschen sind so, wie man heute auch so kleine Parfümfläschchen kennt, wo halt so, ja, irgendwie 30, 40 Milliliter drin sind, mehr nicht. Ja, das muss eine richtig ordentliche Menge sein. Das ist wie, ja, stell dir vor, du arbeitest was und dein Gastgeber fragt hinterher nach getaner Arbeit, ob du noch ein Bier willst und der kommt und stellt dir einfach ein ganzes Fass hin. Das ist eigentlich, ja, man spricht immer von was Kleinem, aber die hat hier eine Riesenflasche mit diesem Öl. Und das Ganze im Wert von einem halben Vermögen. Wenn man ein bisschen in anderen Übersetzungen der Bibel schaut, findet man raus, dass sich das halbe Vermögen, dass es 300 Denare sind. Jetzt sind wir auch nicht wirklich schlauer wie vorher, aber wir haben schon mal einen Wert zu dem halben Vermögen. Ja, was ist ein Denar? Dass man ein bisschen ausrechnen kann. Ja. Ein Denar ist ein Tageslohn von einem Arbeiter. So, wenn man jetzt mal die arbeitsfreien Tage abzieht, ergeben die 300 Denare ungefähr ein Jahresgehalt. Gebt mir mal ein bisschen Zeit zum Rechnen. Je nachdem, wieso dein Tagesgehalt aussieht, aber wir haben jetzt für dich umgerechnet hier Öl irgendwo im Bereich zwischen 25.000 und 70.000 Euro. Vielleicht kann man dann jetzt den Judas ein bisschen verstehen. Die kommt da und kippt da Öl im Wert von einem Jahresgehalt Jesus über die Füße. Die Volksbibel hat es meiner Meinung nach recht gut rübergebracht. Dort heißt es in dem Vers 5, Mann, dieses Öl ist doch irre teuer. Um mir das zu leisten, müsste ich ein Jahr durcharbeiten. Voll die Verschwendung. Ich weiß nicht, ob ihr das auch nachvollziehen könnt. Die hat hier ein Öl in einem Wert von einem Jahresgehalt und 5 Minuten später ist alles weg. Ich weiß nicht, wie schnell ihr im Geld ausgeben seid, aber ich glaube, das macht man nicht unbedingt jeden Tag. Ja, dann sind wir beim vierten Punkt, beim Füßesalben. Das ist mir jetzt nicht wirklich bekannt hier in unserer Region. Aber in der Bibel war Salben ein sehr großes Thema. Es kommt immer wieder vor, dass jemand gesalbt wurde. In der Regel, wenn er in ein Amt eingesetzt wurde. Als Priester wurde man gesalbt, als König wurde man gesalbt. Und diese Salben hat in der Regel verdeutlicht, du bist von Gott eingesetzt. Du bist von Gott gesegnet für den Job, den du jetzt bekommst. Unterschied ist aber, dabei wurde das Öl über den Kopf gegossen, nicht über die Füße. Füße wurden zur damaligen Zeit in der Regel gewaschen. Es war dreckig auf den Straßen, es war staubig und man wollte den Staub nicht ins Haus mit reinnehmen, überall verteilen. Meistens haben es die Diener gemacht. Eine besondere Ehre war es, wenn der Gastgeber die Füße einem gewaschen hat. Maria, die macht hier was Außergewöhnliches. Sie verbindet die zwei Sachen. Das Salben und das Waschen. Durch das Waschen sagt sie zum einen, ja, schön Jesus, dass du da bist. Schön, dass du bei mir oder zu uns ins Haus gekommen bist. Und sie salbt ihm die Füße. Womit Maria meiner Meinung nach ausdrücken möchte, ja, Jesus, du bist von Gott gesalbt, du hast von Gott den Auftrag bekommen, du bist von Gott gegeben worden. du bist der Gesalbte. Was auch übersetzt werden kann wie, du bist der Messias. Maria gibt Jesus zum Verstehen, ich glaube, dass du der bist, auf den unser Volk schon so lange wartet. Dass du der bist, den uns die Propheten versprochen haben. Jetzt haben wir mal ein paar Sachen zum kulturellen Hintergrund angeguckt. Dann folgt der Satz, der Duft des Öls erfüllt das ganze Haus. Ich glaube, es geht wirklich nicht nur darum, dass halt das ganze Haus geduftet hat. Wenn man die Bibel schaut, findet man Ähnliches im Alten Testament, wo der Duft den Tempel erfüllt, wo sich Gott an dem Duft erfreut, der das ganze Haus erfüllt. Der Duft, der für Gott ein Wohlgeruch ist, wenn man ihm ein Opfer dargebracht hat. Meistens fällt so ein Satz, wenn der Duft etwas komplett erfüllt, in Verbindung mit einem Opfer. Und wenn man dann wieder zurückdenkt, ja, das Nardenöl, die Narde, ein Teil der Mischung für den Weihrauch, was immer genutzt wurde als Dankopfer für Gott. Ja, wenn man ein Opfer bringt, kann man das machen, ja, weil es halt die Regel ist, macht man halt so, mache ich halt auch, ist halt dran, einmal im Jahr zum Tempel zu gehen, zu opfern, ich mache halt mit, ist so Tradition. Oder man macht es, weil man selber weiß und selber erfahren hat, ja, das ist so ein großer Gott, ich will ihm danken. Er hat mich beschenkt, ich will ihm was zurückgeben von dem, was ich bekommen habe. Gebe Gott gern dieses Dankopfer. Und ich glaube, wenn damals jemand den Text gelesen hatte und gelesen hat, der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus, war jedem sofort klar, ah, das ist ein Opfer, was sie da bringt. Das ist nicht einfach nur so, ja, sie hat es gemacht und hinterher hat es schön gerochen. Nee. Im Kopf war da schon die Verknüpfung da, ja, der hat Gott ein Opfer dargebracht. Wir hatten also die Maria, die aus möglicherweise ärmlichen Verhältnissen kommt, woher auch immer die so eine wertvolle Ölflasche hat und opfert die komplett für Jesus. Also entweder ist die Frau völlig übergeschnappt oder sie weiß irgendwas, was die anderen vielleicht noch nicht wissen oder nicht erahnen. Deshalb die Frage nach dem Kontext. Der Lazarus, der von den Toten auferweckt wurde und das Begräbnis von Jesus. Der, wie du wahrscheinlich weißt, auch von den Toten auferstanden ist. Also Auferstehung könnte auch noch so ein Thema sein, was man hier im Bereich von dem Text mit angucken könnte, was den Text vielleicht auch miteinander verbindet. Wenn Maria in der Bibel auftaucht, dann in der Regel immer das komplette Trio mit Martha und Lazarus zusammen. Die Frauen, die hatten zu der Zeit ungefähr keine Rechte. Sie konnten alleine recht wenig machen. Ihre Rechte hatten sie nur durch ihre Ehemänner oder die Familie. Genau genommen eigentlich nur durch die männlichen Vertreter der Familie. Die waren dafür zuständig, dass die Frauen versorgt waren, dass die Frauen zu ihrem Recht kamen. Sie brauchten die Männer auch zum Heiraten. Ohne einen männlichen Verwandten, der die Frau in die Ehe entlässt, konnte eine Frau damals nicht heiraten. In erster Linie war das der Vater, der dafür zuständig war. Dann die Geschwister, danach der Onkel, dann die Söhne. Aber da die drei meist so gemeinsam genannt wurden, kann man davon ausgehen, dass sie Waisenkinder waren, dass der Vater also nicht mehr da war. Und dass sie höchstwahrscheinlich auch nicht verheiratet waren. Da Maria noch nicht verheiratet war, da kann man auch davon ausgehen, dass sie recht jung war. Wenn wir uns also die Geschichte von Lazarus anschauen, da kommt ein Bote zu Jesus, meint so, hey Jesus, dein Freund Lazarus ist krank, komm mal ganz schnell, mach ihn mal wieder gesund. Als Jesus dann ankommt, ist Lazarus schon 3 Tage tot, er ist begraben. Martha und Maria sind am Boden zerstört. Jesus kommt zu spät. Mit dem Wissen, das wir jetzt haben, sind die zwei am Boden zerstört, weil sie wissen, ihr Leben ist im Eimer. Ihr Leben ist gelaufen. Ihr Bruder ist gestorben. Da ist nichts mehr mit heiraten. Ist kein männlicher Verwandter mehr da. Da ist nichts mehr mit zu seinem Recht kommen. Jeder kann sie ausnutzen, sie können sich nicht dagegen wehren. Wenn sie jetzt noch überleben wollen, haben sie zwei Optionen. Die haben sich bis heute in allen Ländern ohne funktionierenden Sozialstaat gehalten. Sie können betteln gehen oder in die Prostitution. Und in die Situation hinein, für die zwei ist wirklich alles am Ende, kommt jetzt Jesus und ruft Lazarus aus dem Grab raus. Lazarus lebt wieder. Das ist unglaublich, was das für Maria bedeutet haben muss. Ihr Leben war völlig am Ende, es war nicht mehr lebenswert. Sie hatte eigentlich nichts mehr, was sie hätte tun können. Und jetzt hat sie wieder Hoffnung. Jesus hat ihr Leben wiederhergestellt. Klar, sie hat noch ihre teure Ölflasche. Wie kommt sie da dazu? Also sollte es wirklich so sein, dass die drei Weisen waren, wo ich davon ausgehe, ist es gut möglich, dass diese Erbe war. Denn Martha hat höchstwahrscheinlich schon das Haus geerbt gehabt. In Lukas 10, Vers 38 lesen wir, als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo eine Frau mit Namen Martha sie in ihr Haus einlud. Martha hat ein Haus, denn wäre sie verheiratet gewesen, würde hier stehen, dass Martha sie eingeladen hat in das Haus von, und dann würde der Name des Mannes fallen, dem das Haus gehört. Es wurde nie was genannt, wenn es einen Mann dazu gab, da es der Frau gehört hat. Also hat Martha ein Haus gehabt und Maria wahrscheinlich dann die Ölflasche bekommen. Die finanzielle Sicherheit, die Familienplanung. Es war nämlich neben dem männlichen Verwandten, der sie in die Ehe entließ, noch nötig, dass eine Mitgift da war. Dazu hätte sie die Ölflasche nehmen können. Die Flasche hätte auch gewährt, dass sie sich nicht hätte prostituieren müssen oder anfangen müssen zu betteln. Das Öl war ihre Zukunft. Klar, für vieles davon war es nötig, dass sie Lazarus als Vormund hatte. Ohne Lazarus hätte eh fast alles nichts funktioniert, auch wenn sie das Öl hat. Aber ja, jetzt hat ihr Leben endlich wieder einen Sinn. Jetzt hat sie endlich die Möglichkeit, dass sie heiraten kann, dass sie eine Familie planen kann, dass sie Geld hat. Und jetzt geht die her, sie geht all in und setzt alles auf die Jesuskarte. Sie nimmt dieses Öl und opfert es. Sie setzt eigentlich quasi mehr oder weniger ihr gerade zurückgewonnenes Leben wieder aufs Spiel. Es ist danach wieder ohne was dasteht. Aber ich glaube, das macht sie nur, weil sie erst gerade erlebt hat, dass sie alles verloren hatte und Jesus ihr eine zweite Chance gegeben hat. Es ist alles verloren gewesen, Jesus hat es wiederhergestellt. In einem Dankgebet in Jesaja 12 lesen wir im Vers 2, siehe, Gott ist meine Rettung. Ich vertraue ihm und habe keine Angst. Gott, der Herr, ist meine Stärke und ich lobe ihn. Er wurde mein Retter. Ich glaube, das ist das, was Maria auch ausgedrückt hat, was sie erlebt hat. Alles war verloren, alles hat sie wiederbekommen. Dann setze ich doch lieber auch alles auf die Karte. Darum setze ich lieber alles auf Jesus. Dort bekomme ich wahrscheinlich eine bessere Zukunft, wie mir das Öl jemals hätte geben können. Jesus sagt dann, dass Maria ihn für sein Begräbnis gesalbt hat. Aber irgendwie macht es nicht so viel Sinn. Also es gehen noch ein paar Tage ins Land, bis Jesus begraben wird. Das Öl wäre längst von den Füßen verschwunden. Und zum einen begraben muss man auch ein bisschen mehr salben, wie nur die Füße. Aber was hat das Begräbnis dann für Sinn hier in dem Text? Warum steht das Begräbnis hier? Gucken wir uns mal so ein bisschen an, was auch um das Begräbnis herum geschehen ist. Markus Kapitel 14, die Verse 22 bis 24. Während sie aßen, nahm Jesus einen Laib Brot und bat Gott um seinen Segen. Dann brach er es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten: Nehmt, denn das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein und dankte Gott. Er reichte ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus und er sagte zu ihnen: Das ist mein Blut, das für viele vergossen wird und den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelnd. Jesus redet hier von ganz genau den gleichen Dingen, die Maria getan hat. Nun geht es hier um seinen Leib. Sein Leib wird gebrochen und sein Blut vergossen, um den Bund zu siegeln. Maria hat die Flasche zerbrochen und das Öl vergossen. Jesus geht halt einen Schritt weiter, zerbricht sein Leib, vergießt das Blut. Maria setzt alles ein, was sie hat. Jesus macht ein paar Tage später genau das Gleiche. Er setzt alles ein, was er hat, sein komplettes Leben, für seine Freunde. Er geht selber all in, er gibt alles, er setzt alles auf die eine Karte. Er geht sogar so weit, dass er sich von seinem Vater trennt. Er geht in die Trennung von Gott, in der Hoffnung, dass durch dieses Opfer seine Freunde eine Zukunft erhalten. In der Hoffnung, dass dadurch seine Freunde und alle, die es noch werden wollen, die Möglichkeit haben, echtes Leben zu genießen. Ein Leben mit einem Ziel, ein Leben, das Sinn hat. Maria gibt hier quasi Jesus die Antwort schon im Vorhinein, mit ihrer Tat. Noch bevor Jesus alles gegeben hat, sagt sie: Herr Jesus, für dich gebe ich alles. Ich habe erlebt, du kannst alles wiederherstellen, du kannst alles wieder retten, was für mich verloren erscheint. Dafür bin ich bereit, dir was zu opfern. Ja, was bist du bereit einzusetzen? Vielleicht bist du auch an dem Punkt, wo Maria stand, als Lazarus gestorben war. Völlig am Ende, alles verloren. Maria wollte damals nicht mal mit ins Grab kommen. Die ist zu Hause sitzen geblieben. Die war völlig am Ende. Verstehst du auch da und bist der Meinung, ja, es läuft alles schief, es ist nicht mehr zu retten. Was soll da noch helfen? Wie soll ich aus dem Loch jemals wieder rauskommen? Da bringt nichts mehr was. Es ist nicht von heute auf morgen auf einmal alles wieder gut. Maria saß wahrscheinlich auch längere Zeit zu Hause. Es hat 3 Tage gedauert, bis Jesus erstmal angekommen ist. Ich glaube, die 3 Tage waren für Maria eine lange Zeit. Auch wenn du nicht glaubst, dass Jesus alles wiederherstellen kann. Maria hat es erlebt. Maria können wir uns als Beispiel nehmen. Es ist auf jeden Fall möglich. Vielleicht geht es dir aber auch wie mir, dass in deinem Leben doch so viel ist, was dich am All-In hindert. Dass du immer wieder in deinem Leben über Bereiche stolperst, wo du nicht bereit bist, alles auf Gott zu setzen. Wo du sagst, ja, da mache ich erst mal selber. Das mache ich auch mal selber. Da gucke ich erst mal, was ich alleine auf die Reihe kriege. Wo du dir immer noch eine Reserve zurückhältst, immer noch ein Notgroschen da bleibt. Falls es vielleicht mit Jesus doch nicht so klappt. Falls es doch nicht der beste Weg ist. Bei mir geht es zumindest immer wieder so, dass ich in meinem Leben Bereiche finde, wo ich so merke, ja, da mache ich eigentlich ich und lasse nicht Gott machen. Da bringe ich irgendwie nicht das nötige Vertrauen auf, um das an Jesus abzugeben. Obwohl ich oft schon das Gegenteil erlebt habe. Obwohl ich schon oft gemerkt habe, ja, wenn ich es Jesus abgebe, dann kann er es wieder herstellen, dann kann er es wieder richten. Ich bin neulich über einen Satz gestolpert, der stammt aus irgendeinem Spiegel-Bestseller-Roman. Dort heißt es: Die ewig Pubertierenden wollen sich alles offen halten und wundern sich dann über Orientierungslosigkeit. Ja, so habe ich es oft in meinem Leben. Ich will mir Optionen offen halten. Ich will mich nicht festlegen. Und frage mich dann manchmal, ja, was ist jetzt eigentlich dran? Wo soll es eigentlich weitergehen? Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich als nächstes machen soll. weil ich mich oft nicht festgelegt habe. Maria, die hat da nicht lange überlegt. Sie hat festgelegt, sie hat es geopfert, da gab es kein Zurück mehr. Sie musste jetzt damit leben. Ihr Geld war weg. Aber Maria hat mich neu dazu ermutigt, dass es manchmal gut ist, eine Entscheidung zu treffen und dann auch mit den Folgen, die damit zusammenhängen, zu leben. Mit den Folgen, die damit zusammenhängen, umzugehen. Die erste Entscheidung, die ich treffen muss, ist, ja, lebe ich mein Leben mit Jesus oder schaffe ich es alleine? Ich glaube aber, dass wir uns unser Leben erleichtern, wenn wir manchmal Entscheidungen treffen und nicht immer versuchen, uns alle Optionen offen zu halten. Zu leben werden wir auf jeden Fall leichter leben, wenn wir all in gehen und alles auf Jesus setzen. Wir will wie Maria hergehen und Entscheidungen treffen und dann mit den Konsequenzen oder mit den Folgen auch leben müssen. Nicht, dass wir wirklich so enden, dass wir uns immer alles offen halten wollen und dann in einer völligen Orientierungslosigkeit enden. Ich weiß, es ist heutzutage schwerer, wie das noch vor Jahren war, aber ich glaube, es ist manchmal einfach gut, Entscheidungen zu treffen und mit ihnen zu leben. Amen.